fast einem halben Jahr und länger gehen wir mittwochs morgens in der Bibelstunde durch den Römerbrief durch. Ich muss euch sagen, manchmal hat er mich richtig gestresst, dieser Römerbrief. Ich verstehe Paulus oft so schlecht. Da bin ich mit Petrus unterwegs. Petrus war wahrscheinlich eher so eine Figur, ein bisschen einfacher gestrickt. Das musste klar sein, rot ist rot und grün ist grün und zack, damit man wusste, wo es lang geht. Also die theologischen Verbindungen, die sind mir immer ein bisschen kompliziert gewesen. Aber jetzt so gegen Ende des Briefes, so Kapitel 13, 14, da wird er auf einmal extrem praktisch. Und da möchte ich dann auch mit euch heute ein klein wenig reingucken. In diesen Römerbrief, Kapitel 13 und Anfang 14. Und ich habe das mal so überschrieben, ein Glaubensstresstest. Man macht ja bei den Banken immer einen Stresstest, ob die nachher pleite gehen können, ob die kaputt gehen können, dass der Steuerzahler wieder zahlen muss. Und ich habe gedacht, vielleicht müssten wir auch mal einen Glaubensstresstest machen, um mal gucken, ob unser Glaube noch was wert ist. Weil das ist oft so mein Problem. Je älter ich werde, umso mehr habe ich Routine. Wir hatten uns jetzt darüber unterhalten, wie Gottesdienstgestaltung ist. Ob wir nicht mal sagen würden, wir fangen mal mit der Predigt an und hören mit Lobpreis auf. Ob wir die Liturgie nicht mal umkehren sollten, ob das vielleicht mal interessant wäre, dann würden alle Leute, die zu spät kommen, die halbe Predigt schon vergessen haben, naja, sie hätten dann zumindest noch den Lobpreis. Und genauso denke ich mir manchmal in meinem Leben. Ich gewöhne mich an ganz bestimmte Lebensweisheiten, die sind gut, die sind richtig. Aber manchmal dachte ich, müsste ich eigentlich mal einen Stresstest machen, ob meine himmlische Bank noch stimmt. Und ich dachte, ich nehme euch heute mal in den Paulus-Stresstest hinein und lese erstmal eine ganze Ecke aus Kapitel 13. Dann ist vielleicht viel wichtiger als das, was ich dazu sage. Ab Vers 8, Kapitel 13, Vers 8 und folgende. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Da muss man nicht viel zu sagen, stimmt's, wa? Das ist wie der Paulus, wie ich ihn mag, sagt, zack, hab lieb, Paul, dann ist das schon alles gut. Ganz praktisch und jetzt kommen die ganzen Abergläubigen, die sagen, aber was heißt das genau? Und jetzt pickt Paulus so ein paar Stellen aus dem Gemeindealltag an. Er sagt, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfte alles essen. Wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch, also hier ist nicht von Vegetariern die Rede, sondern es geht hier um Opferfleisch. Also nicht, dass wer sagt, weil du Vegetarier bist, bist du ein schwacher Kerl, ja. Das wollen wir hier direkt mal ausschließen, aber werdet ihr schon sehen, wie Paulus das richtet. Wer isst, der verachtet den nicht, der isst, und wer nicht isst, der richtet den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Jeder sei in seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn und nicht und dankt Gott auch. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende der Herr sei. Könnt ihr noch? Ist ganz praktisch, nicht? Das eine ist ja eigentlich ein Beerdigungsvers, aber das schadet nichts, wenn wir den schon mal vorher hören. Später kriegst du sowieso nichts mehr davon mit, jedenfalls nicht mit deinen irdischen Ohren. Also gehen wir ein Stückchen weiter. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. I surrender all. Ja? So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Ich weiß und ich bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst. Nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Er soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Denn das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes, müsste man eigentlich übersetzen, ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Und ich lese noch 1. Korinther 4, 20 hinterher. Denn das Reich Gottes, das Königreich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Ganz praktisch, nicht? Jetzt könnten wir Amen sagen, wir gehen nach Hause, jeder behält es oder liest es nochmal nach oder lernt es auswendig. Aber ich dachte, ihr wollt was von der Predigt haben. Also buchstabiere ich mit euch nochmal den Stresstest. Oder wem Stresstest nicht so recht ist, wir messen mal die geistliche Temperatur. Wie hoch und gut ist deine geistliche Temperatur? Wir haben ja geendet mit dem 17. Vers aus dem 14. Kapitel. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Der erste Schritt geht also um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit hatten wir vor einiger Zeit schon mal eine Predigt drüber und ich hatte damals so einige Bilder zu unserem Gerechtigkeitsempfinden gezeigt. Ja, so einige erinnern sich noch dunkel dran. Das ist ja unser Gerechtigkeitsempfinden, nicht? Mahlzeit. Wir wollen solche Sachen ja nicht. Also müssen wir der Gerechtigkeit, hat sich jemand auf der unteren Sprosse gesehen? Ja, ich war schon immer gerne Manager. Ja, aber wie das so ist, unsere Welt ist nicht gerecht. Wir wünschten uns gerechte Verteilung der Güter. Und es ist für den Herrn Jesus sehr, sehr wichtig, dass er immer wieder darauf Wert legt, dass die Güter gerecht verteilt werden. Wir lernen das ja eigentlich schon in der Kinderstube, dass gerecht geteilt werden sollte. Und ich schaue immer sehr genau, was mein anderer bekommt, mein Nächster. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube, ich habe das mal hier auch erzählt, Bei uns in der Familie, wir waren drei Kinder, da gab es Butterbrotbrettchen. Die waren auf einer Seite alle gleich. Auf der Rückseite hatten die alle eine bestimmte Farbe, bis auf eins. Das hatte eine andere Farbe. Und jetzt war das ein ständiger Krieg beim Essen. Wer hat das Butterbrotbrettchen mit der anderen Farbe? Ich will jetzt nicht mehr sagen, welche das ist. Als Farbenblinder ist das sowieso so ein Problem. Aber ich sag mal, das grüne Brettchen wollte ich immer haben. Und dann haben das immer meine Schwestern gekriegt. Da fing das schon an, dass ich gegen die Feministen wurde. Das hat ein ganz tiefes seelsorgerliches Problem. Also ihr lieben Frauen, ich muss bei euch noch was aufarbeiten. Da haben wir uns gestritten wie die Kesselflicker. Wer dieses komische Brettchen kriegt. Wir haben dann ganz schnell immer rumgedreht. Und dann wurde geteilt. Bei dem einen Frühstück kriegte der es, beim nächsten der. Da wurde Gerechtigkeit eingeübt. Meistens, ja, sie waren ja auch zu zweit. Die Bibel spricht sogar davon, dass wir so gerecht sein sollen, dass wenn jemand einen Tagelöhner nicht am Abend bezahlt, dass er dann mit Gottes Gericht rechnen muss. Schuldet niemand irgendetwas. So hatten wir es, glaube ich, auch gelesen. Wir alle möchten gerechte Gerichtsverhandlungen haben. Wir möchten Gerechtigkeit ohne Korruption und Missbrauch. Nicht nach Menschen- oder Mehrheitsbeschlüssen, nicht nach humanistischen Vorstellungen geprägt. In den USA war es gerecht, vor etwa 70, 80 Jahren, dass du keinen Alkohol verkaufen durftest. Heute wird darüber nachgedacht, ob Cannabis freigesetzt werden sollte, gegeben würde. Wir reden über Abtreibung, Homosexualität und alles mögliche andere. Wo ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die hier gemeint war in unserem Glaubenscheck? Die Frage ist, wie sieht Gott Gerechtigkeit? Wir hatten gelesen, seid niemandem etwas schuldig. Er sagt, halte die Gebote, indem du den Nächsten liebst. Wir könnten einen draufsetzen und sagen, es ist dir gesagt, oh Mensch, was gut ist, Gottes Gebote halten und recht sein vor ihm. Und dann wäre da noch die Bergpredigt. Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Hat das was mit Gerechtigkeit zu tun? Nicht mit unserem Verständnis, sondern wie Gott Gerechtigkeit sieht. Und wenn man dann dort hineingeht, das hatte ich damals auch, glaube ich, gelehrt, weil ich an der Sache länger gearbeitet habe. Gerechtigkeit Gottes ist eigentlich ein Beziehungswort. Weil wir lesen in der Schrift, dass Jesus unsere Gerechtigkeit ist. Das Beziehungswort macht es wie folgt sichtbar. Gottes Volk war immer untreu. Gott war treu. Gottes Volk ist fremdgegangen, er aber blieb beständig. Sie waren schwach, aber Gott blieb ihre Stärke. Sie waren vergesslich, aber er gedenkt ihnen. Sie suchten nur ihren Vorteil, er kümmert sich um die Witwen und Waisen. Er war langmütig, während wir oder Gottes Volk dickköpfig waren. Während wir gefallen sind, kam er und hebt uns auf. Wir sündigten und er hat bezahlt. Gottes Gerechtigkeit ist so ganz anders. Bei ihm geht es nicht um ein Butterbrotbrettchen, das morgens da liegt, mit welcher Farbe, oben oder unten. Ihm ging es darum, dass Beziehung stimmt. Seine Gerechtigkeit streckt sich zu uns aus. Das heißt, wir müssen die Hand halten von ihm. Das ist damit gemeint, wenn wir diesen Vers lesen, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, dass die Beziehung zu Gott stimmt. Und hier bin ich mit euch mitten im Stresstest drin. Wie stimmt unsere Gerechtigkeit vor Gott? Wie ist unsere Beziehung zu Gott? Ist die auf Leistung aufgebaut? Dann vergiss es, dann ist es deine Gerechtigkeit. Ist es aber, dass du aus der Gnade mit ihm lebst? Diese Frage müssten wir uns heute stellen. wo stehen wir? Ist die Gerechtigkeit noch die, dass du im Reich Gottes mit ihm unterwegs bist? In der Beziehung zu ihm. Wenn ich diese Woche so mein Fieberthermometer genommen habe und mal geguckt, wie ist denn die Temperatur? Das Erste, was mir kam, ich habe überlegt, naja Paul, da hast du gut gearbeitet, das war eigentlich auch nicht schlecht. Grundsätzlich gelogen hast du auch nicht. Ich muss auch sagen, über die wenigsten von euch habe ich schlecht geredet. Na, natürlich nur seelsorgerlich. Die Gebetsketten, die ich gefüllt habe, sagt, denkst du an Bruder X oder Y, der hat mal wieder geklaut, der muss wieder aufgestellt. Nee, habe ich nicht gemacht. Also bin ich in meiner Selbstprüfung gar nicht so schlecht weggekommen. Aber das hatte nichts mit der Beziehung zu Gott zu tun. Das war meine Gerechtigkeit. Und die Bibel sagt, wenn ich in meine Gerechtigkeit komme, dann kann ich alles knicken. Ich grüße alle Versager, die bei der Prüfung auf diese Ergebnisse kommen. Aber wenn ich dazu komme und sah und trotzdem, dass Paul versucht hat, in seiner Gerechtigkeit zu leben, war er da. Stimmt's, Ilona, das ist doch stark, wa? Wenn Gott mit uns umgehen würde, wie wir wären, war gute Nachthütte, dann müsste er eine Menge draufhauen bei mir. Ah, bei dir bin ich mir nicht so sicher, aber ich glaube, du hättest manches auch verdient. Ja. Aber weil die Beziehung stimmt. Und ich möchte, dass wir ganz neu diese Temperatur messen. Stimmt diese Beziehung zu ihm? Danach werden wir gemessen. Das Reich Gottes äußert sich dadurch, sind wir unter seiner Autorität? Stimmt die Beziehung? Darf er dir alles sagen oder nicht? Königsherrschaft Gottes. Ich war vorhin so begeistert, wie ihr dieses Lied geübt habt, noch mal bevor der Gottesdienst anfängt. Ich übergebe dir alles. Ich dachte, ja, Herr Jesus, ich muss dieses Lied singen. Ich muss es singen, damit ich wirklich nicht heuchle, wenn ich jetzt gleich darüber predige. Weil ich möchte, dass er mein König ist und er mir sagen darf, Paul, das lässt du oder das machst du. Und wenn ich dann versage, dass ich dann trotzdem zu ihm kommen kann, weil die Gerechtigkeit Gottes ein Beziehungswort ist und kein Gesetz. Hier geht es nicht um Gleichmacherei, sondern hier geht es um die Beziehung. Gottes Gerechtigkeit. Weil wenn die Beziehung stimmt, dann spielen diese Bilder kaum mehr eine Rolle. Dann werde ich die Frau fragen, ob ich die Last mittragen darf. Da werde ich vielleicht den Kasten Bier beiseite stellen und sagen, wir gehen heute mal ohne Bier. Dann werde ich vielleicht sagen, ich als Manager gehe ganz nach unten, damit andere nicht so zugeschissen werden. Versteht ihr? Das ist Gottes Gerechtigkeit. Ist ein Beziehungswort. Aber er hat ja noch ein zweites Ding. Stresstest Nummer 2. Gerechtigkeit und Frieden. Das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, sondern in Gerechtigkeit und Frieden. Ohne Frieden, ohne Gerechtigkeit kein Frieden. Hier kann man in die Geschichte gehen. Ich sag mal nur so, Erster Weltkrieg, wo ja die ganzen Gedenkfeiern in der letzten Zeit immer wieder gewesen sind. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Macht ausgeübt in der Aufteilung der Ländereien, in den Reparationen und das hat einen Zweiten Krieg nach sich gezogen. Wir könnten nach Jugoslawien gucken, wie es noch bestanden hat, wie ungerecht Grenzen gezogen worden sind. Wir könnten nach Ost hinsehen. Die ganzen Krisenherden dieser Welt beruhen eigentlich darauf, dass nicht in Beziehung zu Gott gelebt worden ist, sondern dass man ungerechte Grenzen gezogen hat und damit keinen Frieden bekommen hat. Aber hier kommt der große Gott und sagt, Moment, ich schaffe die Beziehung und damit wird Frieden einkehren. Ich könnte in die Familien hineingehen. Wenn keine Gerechtigkeit in der Familie ist, wirst du keinen Frieden in die Familie bekommen. Wenn die Beziehungsebene nicht mehr stimmt, kommt kein Friede hinein. Du kannst Programme machen, A, B, C, D, es wird nicht funktionieren. Wenn wir es nicht schaffen, ich sag's mal, auf einer gerechten Basis mit Leuten zu sprechen, die im Islam groß geworden sind, wir werden nie in eine Ebene kommen, dass ein friedhaftes Miteinander möglich ist. Ja, aber. Ich kenne die ganzen Abers. Aber ich möchte unter die Königsherrschaft Gottes kommen, der gesagt hat, ich gebe meinen Sohn für die ganze Welt und nicht nur für die christliche Sektion. Er möchte Beziehung, dass seine Gerechtigkeit kommt. Warum grenzen wir dann aus? Warum fürchten wir uns? Warum können wir nicht von seiner Gnade nehmen und Gespräche suchen oder zumindest uns entängstigen? Wir werden nie in unserer Gesellschaft wirklich Frieden bekommen, wenn wir nicht diese Beziehungsebene der Gerechtigkeit versuchen zu leben. Ich bleibe nochmal bei der Sache Islam oder so. Wir haben ja jetzt ganz viele Flüchtlinge, die in der dritten, vierten, fünften, sechsten Generation in bestimmten Glaubensmaßstäben groß geworden sind. Wie gehen wir mit ihnen um? Du bist in der dritten, vierten, fünften Generation vielleicht im christlichen Abendland groß geworden und du lebst davon, dass du einen Konfirmationsspruch gekriegt hast. Welch Segen hat uns Gott gegeben? Gott bringt uns hier hinein. Also öffnen wir für die Beziehungsebene, dass es Frieden gibt, nicht mit Waffengewalt. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich ihn euch, wie die Welt ihn gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das sagt der Herr Jesus dir und mir in dieser Zeit, wo wir Bangladesch-Nachrichten hören. Ich brauche mehr von seinem Frieden. Gehe ich mal von der politischen Ebene zurück, gehe in die Krisensituation dieser Welt. Geh in die Ehekrisen hinein, wenn man sich auseinandersetzt. Ich gehe in Gemeindekonflikte hinein, wenn man Recht haben will, wo keine Beziehungsebene mehr da ist, da wird kein Friede kommen. Aber wie schön ist, wenn Versöhnung kommt. Ich kann aus 40 Jahren sicher die ein oder andere Anekdote erzählen, wo ich mich mit meiner Frau gezankt habe. Aber ich kann auch ganz sicher was sagen, wie schön das ist, wenn Frieden einkehrt. Wenn du wieder in Frieden essen kannst. Das setzt Beziehung voraus. Das Reich Gottes, die Königsherrschaft, bedeutet nicht Krieg, sondern Frieden. Freude im Heiligen Geist. Was ist das denn? Müsste uns das Lobpreisteam mal sagen. Was ist Freude im Heiligen Geist? Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Als wir heute Morgen in die Gemeinde gefahren sind, Nachrichten gehört, da kam dann das Autokorso über den Kudamm die ganze Nacht rauf und runter gefahren sind und Leute mit Fahnen geschwenkt haben, wie in einem popeligen Elfmeter, der reingegangen ist. Ehrlich, ich habe gedacht, also ich habe zu meiner Frau gesagt, so verrückt bin ich nicht. Aber ich habe gedacht, was ist vielleicht verloren gegangen, wenn es heißt, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Halleluja. Halleluja, ein bisschen dezent. Nur nicht emotionell aus der Haut fahren. Du musst dir ja mal die Iren und die Schotten ansehen, wenn die im Stadion sind, ehrlich. Du denkst, die haben alle Ecstasy genommen. Da
ist Stimmung ohne Ende. Und dann komme ich in den Gottesdienst und dann denke ich, naja, eine Beerdigung war auch schon mal lustiger. Ja, versteht ihr? Wie sind wir denn noch unterwegs? Habe ich noch diese Freude? Bei dieser Fiebertemperaturmessung, da sah ich sehr schlecht aus, muss ich euch sagen. Ach, blödes Wetter, heute mal wieder zu warm. Ach, warum konnte es nicht in meinem Garten regnen? Ich musste jetzt sprengen. Verstehst du? Ich bin ein echter Berliner. Ich kann permanent meckern. Und da musst du mich einmal antippen. Ich finde immer einen Grund. War Udo, stimmt doch. Wenn wir beide uns sehen, ja, Udo schläft immer. Sag, ja, du stehst ja, steh du mal so früh auf wie ich, sagt er mir dann. Ich finde was zu meckern. Aber wo ist meine Freudigkeit geblieben? Das Reich Gottes, die Königsherrschaft, hat was mit Freude zu tun. Ich gebe euch diesen Kontrastprogramm aus der Bibel, weil ich wirklich überlegt habe, wie kann ich darüber predigen, weil mir doch da auch so vieles abgeht. Da ist der Herr Jesus auf seiner Abschiedstour. Er versammelt seine Leutchen, verabschiedet sich mit einem Segen und wird nach oben entrückt. Und was sagt die Schrift, was mit den Jüngern war? Ich weiß ja nicht mal, ob du mal Abschied gefeiert hast von jemandem, den du sehr geliebt hast. Ich weiß das, weil ich vier Jahre lang eine Fernbeziehung zu meiner früheren Verlobten und jetzigen Frau gepflegt habe. Ja? Das war immer ziemlich tragisch am Bahnhof, wenn wir uns verabschiedet haben und ich 600 Kilometer mit dem Zug wieder in Richtung Berlin fahren musste. Das war nicht unbedingt stimmungsgeladen, dass sie da gestanden hat. Halleluja, da hätte ich gedacht, die ist froh, dass ich wieder fahre. Ja? Versteht ihr? Ich lese in der Bibel, die gingen zurück mit Freuden und priesen den Herrn. Haben die irgendwie einen Webfehler? Dass die waren in der Königsherrschaft Gottes, da lese ich ein Stückchen weiter, da werden zwei von den Aposteln verprügelt, weil sie gute Nachricht verbreitet haben. Und sie kamen zurück und freuten sich, dass sie würdig befunden waren, Schläge einzustecken. Ja, gute Nacht, Hütte. Hier stimmt irgendwas nicht. Also merkt ihr, von dieser Sache trennt mich noch eine ganze Menge. Wenn mich einer von euch schlagen würde, ich würde sagen, gib mal Acht, ich übe mal Gerechtigkeit, nicht? Ich kenne Udo, der ist stärker. Ja, versteht? Ich kenne ganz viele Leute aus der Obdachlosenszene, die freuen sich, ja? Habe ich ja mal erlebt, war da, wurde einer rausgetragen aus dem Gottesdienst, der stand im Südstern-Danhaus im Foyer und wollte mir ein paar knallen, nicht? Stand da so und dann kamen ein paar Fromme, die dann die Hände hochgehoben haben und versuchten, den nicht oder vorhandenen Dämon auszutreiben. Und dann kam Schmuel, einer der Donnerstagsleute, den ich über die Zeit dann auch schätzen gelernt habe. Er schob mich beiseite, knallte dem Mann ein paar, der flog quer durchs Foyer und er sagte, so muss das machen, Paul, ruf mich demnächst mal früher. Versteht ihr? Das wär die Sache, wie ich leben würde. Ich frage mich, ob unsere Christenheit nicht in gewisse Fröhlichkeit verloren gegangen ist. Wir reden oft über die Gnade und dann sind wir schon andächtig, wenn wir das Wort formulieren. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Wie stehst du morgens auf? Ich meine, vor dem Zähneputzen. Naja. Also ich denke manchmal, mich trennen ganz viele Dinge vom Mastkalb. Der Stresstest, der fällt dir ganz schlecht aus. Kann ich mich noch freuen? Das wäre was. Egal wie steht die Therapie aus, wenn dein Stresstest nicht so glücklich ausgefallen ist? Gott wird dich noch nicht von der Welt nehmen. Er wird sagen, gib Acht, wir arbeiten dran. Als die mal so einen ganz behinderten Lahmen vor Jesu Füße gelegt haben, gibt er Jesus ihm erstmal seine Sünden. Und dann sagt er, ich sage dir, stehe auf, nimm die Trage und geh. Und wenn du bei dem Stresstest, den ich so angeregt habe, durchgefallen bist oder die Temperatur war zu tief, dann möchte ich dir mit diesem Bibelvers sagen, nimm deine Trage, steh auf und geh und fang neu an. Lies vielleicht nochmal Römer 13 und 14, dann kriegst du ein paar Anregungsbeispiele. Weil dann wirst du erleben, was im ersten Korintherbrief stand, dann wirst du die Erweisung der Kraft an deinem Leben finden. Wir denken immer, das geht in erster Linie mal darum, ein paar Blinde sehen zu machen, ein paar Lahme gehend machen oder so, in der Erweisung der Kraft. Ich glaube, das fängt damit an, wenn du morgens aufstehen kannst und sagen, wow, der Herr lebt, gepriesen sei der Herr, gelobt sei der Frau, wann gibt's den Kaffee? Ja, versteht ihr, dass ihr mit einer gewissen Fröhlichkeit in den Tag gehen könnt, dass eure Augen leuchten, obwohl nicht alles gut ist in dieser Welt. Das brauchen wir wieder. Das brauchen wir wieder. So, und dazu gehört, dass die Erweisung der Kraft in meinem Leben sichtbar wird. Entweder der Heilige Geist ist ausgegossen auf unser Fleisch oder du kannst dein Frommsein sowieso abhaken. Eigentlich wünsche ich mir so von Gott, dass ich irgendwie in der nächsten Zeit noch mal ein bisschen unnormal werde. Dass ich's, ja, meine Frau sagt, um Himmels Willen, ich sehe das Lachen. Sag, das reicht dir jetzt schon, wa? Nee, aber dass ich nicht mehr so ständig klage, sondern dass wieder eine Leidenschaft freigesetzt wird. Was könnte das auslösen, wenn dich jemand an der Aldi-Kasse fragt und sagt, sag mal, warum sind Sie so fröhlich? Haben Sie im Lotto gewonnen? Sag ich, nee, viel mehr. Viel mehr. Sag, wie, was, wo? Haben Sie einen doppelten Jackpot dazu? Sag ich, mehr. Sag ich Ihnen aber nicht. Das nächste Mal, wenn du da stehst, wie die fragen. Ja? Also ich würde nicht sofort damit rausrücken. Ja? Ich würde es erst mal zappeln lassen. Sag, könnten Sie auch haben. Ich kann Ihnen sagen, wie man 7 richtige hat. Aber sage ich Ihnen jetzt nicht, machen wir das nächste Mal. Rechnen Sie erst mal ab, gebe Ihnen ein kleines Trinkgeld. Oder gib dem Busfahrer mal ein Trinkgeld, der guckt dann auch ganz komisch. Sagst ja, ich bin reich gesegnet. Ja. Verstehst du? Wenn die Freude durchbricht mit der Kraft, die er hat, weil dann hast du auch Mut für andere zu beten, andere freizusetzen, müden, gute Nachricht zu verkündigen. Aber uns ist was verloren gegangen. Deswegen möchte ich uns zurufen, ey, steh auf, fang nochmal an. Fang wieder an, davon zu träumen, was Gott tun kann. Dass der Stresstest da ist, aber es geht damit los, dass das Reich Gottes nicht Essen und Trinken ist, sondern erstens Gerechtigkeit. Zweitens Frieden. Frieden ohne Gerechtigkeit geht nicht. Und dann Freude im Aha, okay. Und dann aufstehen und in der Kraft gehen. Nicht in überredenden Worte, sondern in der Kraft. Und das möchte ich uns gerne weitergeben. Dass wir vielleicht nochmal hinkommen, den Stresstest zu machen, den Frommen, und zu sagen, wo stehe ich? In der Vorbereitung habe ich mich schwer getan, weil ich gedacht habe, ich predige über das, was ich auch gerne hätte, aber noch nicht habe. Ich bin so ein Gewohnheitschrist geworden. Aber ich möchte, dass das sich wieder ändert. I surrender all. Ich übergebe dir alles. I surrender all. Wenn es euch so ähnlich geht wie mir, wenn es dir besser geht, ermutige mich gleich. Aber wenn es nicht so ist, dann bete mit mir doch nochmal. Dein Reich komme. Nochmal. Dein Reich komme. Nochmal. Dein Reich komme. Wie im Himmel, so auf Erden. Jetzt werden wir persönlich. Wie im Himmel, so in meinem Leben. Wie im Himmel, so in meinem Leben. Komm unter die Königsherrschaft Gottes. Darum ging's. Die Jünger wurden losgeschickt. Sagt, verkündigt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Beziehung, Friede und Freude im Heiligen Geist. Nicht überredende Worte, sondern in der Erweisung der Kraft. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in meinem Leben. Amen. So. jetzt habe ich euch alles gesagt, was mir unter den Nägeln brannte. Und ich bin gespannt, euch demnächst hier reinschweben zu sehen. Wenn ihr mir sagt, ey, ich hab's geschafft. Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt. Müssen wir jetzt nicht singen, also keine Befürchtung.